SWR 2 Tandem.
Ich bin Frau Oppenberg. Schönen guten Abend. Ihre Welt hat Falten, viele Falten. Jule Weibel arbeitet Falten in sämtliche Materialien, in Stoffe, Leder, Pappe, Papier, Plastik, Neopren, sogar Messing oder dünnes Holz. Und sie nennt sich selber Creator of the Unfolded Universe. Über dieses entfaltete Universum sprechen wir heute Abend. Jule Weibel ist mein Gast in der kommenden Stunde SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Hallo.
Studiert hast du zunächst Produktdesign in Schwäbisch Gmünd. Deinen Master hast du in London am Royal College of Art gemacht. Siehst du dich selber als Künstlerin oder als Designerin?
Ja, das ist immer diese eine Frage. Wo hört Design auf? Wo fängt Kunst an? Das hatten wir auch mehrmals am College damals auch debattiert. Ich würde sagen, ich bin beides. Meine Arbeit ist halt so entstanden durch diese Grundausbildung, diesen Grundstein an der Hochschule für Gestaltung, in der man einfach diese Designgrundlagen gelernt hat. Plus oder in Kombination mit diesem Freigeist und diesem Mut, der uns am und Expressionismus, der uns am College in London beigebracht wurde. Dieser Mix ist halt meine Arbeit und ich denke, es ist nicht nur Kunst, weil wäre es nur Kunst, oder was heißt nur, aber wenn es Kunst wäre, wäre die Funktion gar nicht mitunter dabei. Und die ist ja gegeben bei mir. Also ich würde keinen Stuhl entwerfen, auf dem man nicht sitzen kann und so weiter. Das heißt, es ist beides. Es ist schon eher skulpturell und wie ein Einzelstück, aber trotzdem noch ein Designstück.
Warum eigentlich Creator of the Unfolded Universe? Müsste es nicht eigentlich eher Folded Universe heißen?
Ach so, ja, nee, das ist die englische Übersetzung, also ein bisschen abstrakte Übersetzung für entfaltet. Also das ist nicht ungefaltet, also flach, sondern es geht so um die Entfaltung, weil meine Arbeit auch meistens oder viele Objekte sind in der Bewegung auch am schönsten und am spannendsten.
Du hast was mitgebracht. Es liegt hier
ja, so einiges.
Vor dir ausgebreitet, alles in Falten gelegt. Erklär mal kurz, was das für Stücke sind.
Also ich habe mal in meinem Atelier einfach in verschiedene Kisten gegriffen mit Materialproben, Stoffreste, verschiedene Art. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel, also ich kann einfach mal alles aufzählen. Wir haben gefaltetes Leder, einmal in weich, einmal sogar in verbrannt, also extrem hart wie Stein. Das heißt, es kommt immer auf die Bearbeitung an. Darauf kann ich ja später näher eingehen, weil das hat was damit zu tun mit der Hitze, mit der man es dampft. Mhm. Das sage ich jetzt gleich im nächsten Punkt, weil genau, ich habe hier einfach verschiedene Materialien, auch Filz und Jeans.
Kupfer sehe ich auch.
Kupfer, Seiden, Polyester, dünnes Origami-Papier.
Und alles ist gefaltet.
Holz. Genau, alles gefaltet. Auf die verschiedensten Arten und Weisen. Und da habe ich jetzt halt einmal die ganzen Stoffe, zu denen halt Filz, Seide und Leder und so weiter gehört, die kommen in meine gefaltete Papierform. Da habe ich zwei identisch gefaltete Stücke aus dicker Pappe dabei. Die werden einfach im flachen Zustand geöffnet. Man tut diesen Stoff, als wäre es ein Sandwich, dazwischen klemmen. Und mit einer gewissen Fingerfertigkeit faltet man diese Form wieder zurück in ihre Faltform. Und schnürt das Päckchen zusammen und dann kommt das bei mir in meinem Atelier in meinen riesengroßen Falthitzedampfofen. Den habe ich mir erbaut. Das sieht aus wie ein Kühlschrank, aber ist wie eine Sauna eigentlich.
Und durch die Hitze bleiben dann die Falten für immer und ewig in dem Material, egal genau, was für ein Material es ist.
An sich ist dieses Vorgehen eine ganz traditionelle, alte, handwerkliche Geschichte. Es ist einfach, wie man Faltenröcke auch darstellt und das Handwerk ist im Aussterben. Ich habe das damals auch in London, als ich dort war, bei den, das war eine kleine Factory, die das noch gemacht haben. Das gibt es fast nirgends mehr auf der Welt. Aber die haben noch für die Royals und für irgendwelche Musicals oder Lady Gaga oder für irgendwelche Designer spezielle handgefaltete Fancy Pleating, nennt man das, Stücke erstellt. Mhm. Und bei denen bin ich damals auch hingegangen und habe gemeint, ich würde es auch gern machen, aber ich würde es mit meinen eigenen Faltformen machen, die viel größer sind. Also die haben eine ganz andere Proportion gehabt. Und ich würde gern Filz reinmachen oder Leder oder einen Duschvorhang oder so. Und dann haben die auch mal gemeint, das geht nicht. Und dann war ich immer so, doch, das geht, ich beweise es euch. Und dann war es immer so lustig, weil ich es ihnen immer beweisen musste, den alten Herren, den Lieben. Und dann ja, haben sie mir geglaubt.
Die Schöpferin des entfalteten Universums. In Stuttgart in der Architekturgalerie am Weißen Hof ist derzeit eine Ausstellung ihres Gesamtfaltkunstwerks zu sehen. Jule, mit 8 fing es bei dir an? Mit der Nähmaschine deiner Mutter.
Ja, richtig. Mit der orangenen Toyota-Nähmaschine. Die habe ich gleich mal übernommen damals und habe angefangen, meine eigenen Klamotten zu nähen.
Eigene nach Schnittmuster oder schon ganz frei?
Total frei. Es ist bei mir wie mit dem Backen oder Kochen nach Rezept, ist langweilig. Das ist ja auch das Kreative und das Spannende daran.
Und das hast du schon mit 8 gemacht?
Ja, es war natürlich sehr abstrakt. Also ich habe mir vielleicht ein Top genäht, das wie ein Dreieck war. Und dann hat es noch einen Träger, man konnte zusammenbinden. Also ganz einfach. Aber es ging schon weiter, dass ich auch dann an Karneval die ganzen Kostüme genäht habe. Und es war natürlich jetzt keine Nachschnittmuster, sondern ich habe angefangen, riesengroße Früchte zu formen und also zu nähen und die auszustopfen. Und dann waren halt alle eine Traube und eine Erdbeere. Und also so fing es an. Es war so ein bisschen, ich war schon eher die, die sich alles selbst gemacht hat. Und
nähen konnte.
Ja, es versucht hat zumindest.
Deine Eltern sind beide Lehrer. Dein Großvater ist Schulrat und Maler.
Mhm.
Bei euch zu Hause in Böbingen im Ostalbkreis wurde viel gemalt, viel gewerkelt, viel gehandarbeitet. Du hast 2 Brüder, eine Schwester. Wie hast du deine Kindheit in der schwäbischen Provinz in Erinnerung?
Sehr gut. Es war eigentlich eine sehr, sehr behütete Kindheit im schönen Örtchen Böbingen an der Rems. Meine Eltern haben das bei uns 4 Kindern eigentlich sehr gefördert, auf ganz natürliche Weise. Wir waren jetzt keine Hippie-Familie, aber es sind schon recht im Waldorf-schulischen Stil aufgewachsen. Wir hatten ein Spielzimmer, in dem gab es halt eine Werkbank. Wir haben schon im kleinsten Alter die natürlichsten und einfachsten verschiedenen handwerklichen Techniken beigebracht bekommen. Wir haben getont, wir haben Linolschnitt gemacht, wir haben angefangen, Vogelhäuschen selber zu bauen. Also es war auf jeden Fall von vornherein klar, dass wir keine Angst vor Materialien haben müssen und vom Ausprobieren und vor diesem einfach mal machen. Und das hat uns 4 Kids einfach total geprägt in unserer Schaffensweise, in unserer Herangehensweise. Und ich glaube, zu dem Mix, wie wir geworden sind oder ich, aber wir sind eigentlich alle recht gleiche Geschwister. Meine Mutter kommt halt eher aus dem Künstlerhaushalt. Das heißt, mein Opa war nicht nur Maler, also und Schulrat, er hat auch viel musiziert und so weiter. Mhm. Also die ganze künstlerische Seite kommt aus ihrem Hause. Und mein Vater, der kam aus so einer sehr fleißigen und auch handwerklich begabten Familie. Und ich glaube, dieser Mix ist uns Kindern eigentlich ganz, ganz zugute gekommen, weil natürlich kannst du Talent haben, aber du brauchst halt auch Fleiß. Du musst dich durchboxen, du musst stundenlang dranstehen können und denken, ja, ich will das durchziehen, ich will das erreichen und so weiter. Also es ist eine ganz gute Mischung.
Dein Bruder Carlo ist Musiker, bekannt als Rapper Crow. Was machen die anderen beiden? Sind die auch künstlerisch? Haben die einen künstlerischen Weg eingeschlagen?
Ja, aber eher im abstrakteren Sinne. Der Karl und ich sind schon in unserer Familie die Künstler, in Anführungszeichen. Die anderen zwei sind das im kleineren Sinne. Meine Schwester ist nämlich Lehrerin, aber mit einem großen Hang zur Kunst. Also sie unterrichtet auch Kunst, kann das natürlich auch. Und selbst im Unterrichten braucht man Kreativität und Witz, um die Kinder bei Laune zu halten.
Und Benno ist dein Manager?
Und Benno ist mehr Carlos Manager, aber dieser gute Junge schaut natürlich auch gern bei mir mal drüber und sagt, Julia, wir müssen jetzt, also er hat zumindest diese Eigenschaft, die ich als Künstler und Schrägstrich-Designer nicht so habe, und zwar das Wirtschaftliche. Mhm. Ich denke halt nicht so bezahlen nach und ich möchte auch nicht darüber so viel wissen, aber klar. Und er erinnert mich immer wieder mal daran und sagt, wir müssen jetzt mal danach gucken und so.
Jetzt bist du 33 und tatsächlich, dein Berufswunsch als Kind war Modedesignerin. Du bist Designerin, aber nicht nur von Mode, sondern eben auch von Möbeln, Taschen, Vasen. Gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht falten kannst?
Na, die Frage ist, was habe ich noch nicht probiert? Also es geht ja um die Zeit und die Zeit ist mein größter Freund und Feind. Die Zeit, es dauert immer so lange, allein ein Stück zu falten. Also die Tage sind zu kurz, die Stunden zu wenig, aber es macht natürlich immer noch Spaß. Also ich mache halt einfach von Material zu Material weiter. Und jetzt in meiner nächsten Liste ist zum Beispiel Glas zu falten.
Glas?
Ja, das wollte ich schon ewig eigentlich. Und ich, also man muss ja überlegen, wie man es in Falten bekommt. Ist ja bei jedem Material anders. Ob man es biegen, knickt, dampft oder es gibt ja ganz viele verschiedene Bearbeitungsweisen. Aber bei Glas, glaube ich, müsste ich eine Form haben, in der ich dann dieses flüssige Glas reinblase in eine vorgefaltete Form, also eine vorgefaltete Eisenform. So stelle ich es mir vor, aber das gilt es noch zu testen.
Wie ist das, wenn du ein Material siehst? Denkst du sofort, ach, wie falte ich das?
Ja, ich gucke es mir an und denke mir, okay, kann man es falten, beziehungsweise wie kann man es falten? Kann ich es knicken, biegen, pressen, zur Not auch meißeln. Also einen Stein würde ich jetzt vielleicht einfach auch meißeln. Dann würde ich einfach das Faltmuster reinmeißeln. Das ist in einem abstrakten Form gefaltet. Und dann falte ich es auf die verschiedenen Arten und Weisen. Und wenn es gefaltet ist, gucke ich mir dieses Stück an und dann entscheide ich, in welcher Welt es lebt. Also ob es ein Kleidungsstück ist, ob es ein Möbelstück ist oder ob es einfach nur was ganz Abstraktes ist, was für eine Installation sich top eignet.
Es ist eine interessante Reihenfolge. Du gehst nicht vom Objekt aus, was du gestalten möchtest, sondern vom Material aus.
Das Material ist die Nummer eins. Und dann wird es gefaltet und dann wird es zu einem dreidimensionalen Objekt. Das ist so die Reihenfolge.
Jetzt sind ja alle deine Stücke Unikate. Das ist alles Handarbeit. Es gibt Maschinen, die, glaube ich, Faltenröcke herstellen können, aber nicht sowas falten können, was du machst. Wie geduldig und akkurat muss man sein?
Total geduldig. Ich wundere mich auch immer, dass ich das mache, weil ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin Sternzeichen Widder, bei mir kann es nie schnell genug gehen. Und also es passt nicht ganz zu mir, diese geduldsame, feine, filigrane Arbeit, aber dann doch irgendwie. Also erstens mal, weil ich halt einen Hang zu einer räumlichen Darstellung habe, gleichzeitig auch sehr die Geometrie liebe und diese Wiederholungen und diese Strukturen. Und dann ist halt das Einzige, was man machen muss, ist halt geduldig sich dran setzen und von mir aus 8 Stunden zum Beispiel einfach halt an diesem Kleid sitzen und seine Linien reinritzen, bis man es dann auch faltet. Wobei das Falten ist doch der spannendste Punkt. Also dieses Falzen, also dieses erstmal Einkerben des Faltmusters, ist jetzt sehr meditativ. Ich nehme es wirklich als Meditation, da schweifen meine Gedanken auch weg. Und dann, wenn man es in diese Form faltet, also wenn man wirklich diese eingekerbten Linien zu 3D-Objekten hoch und runter pusht, das ist so viel Spaß. Und dann ist es da. Und ich glaube, die Geduld und alles, was man dafür braucht, zahlt sich aus, indem man nachher das Ergebnis sieht. Und deshalb bin ich wahrscheinlich auch so geduldig in dem Fall, weil ich weiß, es lohnt sich am Ende.
Wie funktional, Jule, sind deine Stücke?
Die Ästhetik ist Punkt Nummer 1 oder das einfach steht vor der Funktion bei mir. Denn da geht es schon wieder ein bisschen Richtung Kunst, indem es halt einfach ein Objekt ist, das einfach in seiner Ästhetik dasteht und einfach einen zum Strahlen bringt oder zum Staunen. Denn es geht darum, genau, um die Falten, wie das Material gefaltet wird und so weiter. Das ist das Erste. Aber die Funktion im zweiten Punkt ist also immer gegeben und die muss auch immer da sein. Heißt als Beispiel zum Beispiel ein gefalteter Teppich. Natürlich kann man ihn belasten, man kann drüber laufen. Vor allem fühlt sich sogar super an, wenn man barfuß darüber läuft. Das Einzige ist nur, man darf sich natürlich nicht wundern, dass es nicht so optimal ist, wenn man dann diesen Teppich auch mal saugen muss. Denn beim Staubsaugen muss man halt zwischen die Ritzen. Und es ist natürlich ärgerlicher, als wenn man einen normalen Teppich hätte. Ist wahrscheinlich noch ein bisschen stressiger als bei einem Flocati-Teppich sogar. Aber
es ist funktional, aber nicht ganz praktisch.
Genau.
Kann man sich in einem gefalteten Kleid in ein Sofa fläzen?
Ja, natürlich. Natürlich.
Also die Falten halten Stand.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es ein Papierkleid wäre, wäre es ein Problem. Weil es gibt natürlich auch diese abstrakten Papierkleider. Die wären wahrscheinlich danach ein bisschen zermatscht. Aber nee, bei Stoff, es muss tragbar sein, klar.
Form follows function. Also das Mantra der Produktdesigner, das ist dir während deines Studiums in Schwäbisch Gmünd eingebläut worden. Und dann kamst du nach London ans Royal College of Art. Wie anders wurde da über Funktion von Design gedacht?
Naja, die war wirklich zweitrangig. Mein Master ging 2 Jahre und im ersten Jahr habe ich witzigerweise auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen gehabt und habe mich gewundert, warum ich nicht irgendwie zufriedengestellt bin, ich selbst mit meinem Ergebnis. Und hat irgendwie nie ganz gepasst. Und ich wollte halt immer eine Funktion in meiner künstlerischen Schaffungsweise, in Anführungszeichen, reinpressen, wie ich es halt einfach gelernt habe. Und dann habe ich mich auch mit diesen Falten schon beschäftigt und habe noch wirklich auch mit Freunden überlegt, was für eine Funktion dieses gefaltete, abstrakte Objekt haben kann, das ich da gemacht habe. Ob es ein Asthma-Beatmungsgerät ist oder irgendwie. Falten haben eine mega Effizienz. Also man kann die natürlich in so vielen Bereichen einsetzen im Leben, die einem das Leben erleichtern oder vielleicht sogar ein Leben retten. Aber da habe ich ganz lange mit mir selbst gekämpft und wollte da halt wirklich eine Funktion reinbringen, funktionelles Design. Dann aber haben meine Tutoren zu mir gesagt, Jule, es ist auch wirklich okay, wenn es nur schön ist. Das ist auch ein Talent, also es ist dein Talent, das zu machen, das haben wir erkannt. Du hast da einen sehr großen Sinn für Ästhetik, für Styling und solltest du embracen. Und es ist okay, wenn es in Anführungszeichen wirklich nur schön ist. Und ich war
aber
so,
es war schwer, das loszulassen.
Total. Nach diesen Jahren dann der Hochschule für Gestaltung, in der das A und O war, war es natürlich schwierig zu sagen, ach so, ich darf jetzt was machen, was nur schön ist. Und das war dann natürlich ein halbes Jahr von meinem Abschluss, vor diesem großen Masterabschluss. Und dann war ich so, ja, okay, dann werde ich jetzt mal richtig Spaß haben, weil danach muss ich mich ja in dem Konzern, das Designkonzern einschreiben wahrscheinlich und dann halt ganz normal brav arbeiten als Designer. Da ist mit Kreativität auch nicht so viel da. Das wusste ich auch durch meine Praktikas, die ich gemacht habe bei Bosch Siemens und so weiter. Also das ist natürlich schon...
Da kriegt man es auch wieder eingebläut, dass es alles eine Funktionalität haben muss.
Genau, und dass Kreativität einfach der kleinste Teil ist. Und zwar, wenn ich 5% sage, ist es wahrscheinlich schon übertrieben. Ich habe ein Produktdesign, meinen Master am Royal College of Art gemacht und dort hingen einfach 3 Papierobjekte. Eins war ein Kleid,
eins war... Ein Schirm und eine Tasche.
Genau.
Sehr schön. Wirklich wunderschön.
Danke. Das war so ein bisschen meine Hommage an die Welt der Falten. Das Kleid sollte die Transformation zeigen.
Aber du hattest in dem Moment nie gedacht, dass du dein weiteres Leben mit Falten verbringen wirst.
Absolut nicht. Ich musste ja darüber schmunzeln, dass da jetzt so ein Papierobjekte hingen neben all diesen Möbeln und halt einfach diesen typischen Produktobjekten. Aber dann haben mehrere Designblogs das im Internet geteilt und es waren ziemlich große, auf die auch viele geschaut haben und dann gab es so einen ersten Run auf, was macht die da überhaupt, was ist das, was wird das und dann kam der erste Auftrag.
Direkt nach dem Studium?
Ja.
Eine Modefirma, für die du, ich glaube für 25 verschiedene Städte wurden die Kleider gezeigt?
Genau.
Und dafür hast du dann die Kleider gefaltet in Barcelona?
Genau, da hat mich Bershka angefragt, ob ich... ihre Schaufenster als Ausstellungsfläche nutzen könnte mit meinen Objekten, weil das war so ihre Idee. Und dann war das sehr, sehr spannend, weil erstens wollten die 25 von mir, weil das waren alle ihre Flagship-Stores und ich meinte noch, 25, oh mein Gott, da brauche ich aber ganz schön viel Vorlaufzeit. Dann meinte die, nein, komm nach Barcelona, wir stellen dir ein Team, die dir alle helfen müssen. Und das war eine super gute Erfahrung, weil ich dann zum ersten Mal gelernt habe, in einem Team mit meiner Arbeit zu arbeiten. Also ich habe das Delegieren gelernt, das Arbeit abgeben, was sehr schwer einem fällt als Designer. Und zu merken, dass man es halt einfach viel schneller kann, wenn man mehr Leuten unter ganz viel Geduld einfach auch sein Handwerk beibringt. Und das war eine sehr schöne...
Wie viel Zeit hattest du dann?
Wir hatten nur 5 Tage und waren wirklich viele Leute. Es dauert wirklich Zeit.
5 Tage und wenn du alleine gewesen wärst und Zeit gehabt hättest, wie viel du hättest haben wollen? Wie lange hättest du gebraucht?
Also ich brauchte locker 8 Stunden für eins. Du bist auch keine Maschine, du kannst ja nicht länger als 12 Stunden am Stück arbeiten. Oder es war super, eine schöne Erfahrung, das mit meinen Spaniern da zu machen. Das war echt schön. Und daraufhin, 2 Monate später, wurde es dann halt auch in all diesen Städten ausgestellt. Und da war ja wirklich alles dabei, von Russland über Shanghai, Paris, London natürlich, Heimspiel, da sogar 2. Damals war ich noch in London. Berlin nicht, weil hier gibt es keinen, aber in Frankfurt, in Deutschland. Dann ging es halt los, dass halt die ersten E-Mails kamen von Leuten, die das halt gesehen haben. Und das war nicht nur das Objekt an sich, also das gefaltete Kleid oder der Schirm, sondern da war noch ein Making-of-Video dabei, wie überhaupt das Ding entstanden ist, was auch halt spannend ist. Weil der Prozess ist auch sehr, also visuell auch sehr, sehr schön mit anzuschauen, weil man einfach sieht, wie von einem großen Stück Papier... 1 Meter auf 3 Meter ungefähr, nur durch das Falten ein Kleid geformt wird. Und es sind keine Schnitte und keine verschiedenen, nicht nur hier ein Ärmel und da noch extra, sondern aus diesem Stück wird wie in der Architektur ein Haus geformt. Also ich rutsche da so drüber mit meinen Knien und bearbeite das und innerhalb von Sekunden in diesem Timelapse ist da halt ein Kleid. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen auch...
Und dann kamen die Aufträge. Noch unnöcher.
Genau, dann ging es in verschiedene Richtungen los.
Und wenn Sie Ihr Gesamtfaltkunstwerk sehen möchten in Stuttgart, in der Architekturgalerie am Weißen Hof, ist das derzeit möglich. Da gibt es eine Ausstellung im Rahmen des Zyklus Unser Bauhaus später zu 100 Jahre Bauhaus und den Einfluss in der Gegenwart. Jule, inwiefern bist du vom Bauhaus inspiriert?
Oh, also natürlich von der Wiege aus an schon immer als Bewunderer und Bestauner, also vor allem während meines Studiums an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, haben wir natürlich ganz viel über das Bauhaus gelehrt bekommen und halt auch diese ganzen Grundlagen gelernt, in der halt die Geometrie im Vordergrund stand, einfach die ganzen Gestaltungsgrundlagen. Wir durften auch damals zum Beispiel auch keine Farbe benutzen. Die Farblehre kam erst später, davor musste alles in Schwarz-Weiß gut ausschauen, weil das ist auch die Schwierigkeit. Farbe ist nur trügerisch, so in der Art. Also wir hatten auf jeden Fall unsere gute Ausbildung, alles im Sinne vom Bauhaus. Und gleichzeitig, ich habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben. Also ich war schon immer wirklich großer Bewunderer dieser Schule.
Aber das ist auch eigentlich eine sehr schnörkellose Schule. Jetzt sind deine Falten keine Schnörkel. Sie sind sehr geradlinig, aber sie sind ja etwas, was eigentlich vermeidbar wäre, wenn es nicht um Schönheit gehen würde.
Der Gegensatz ist, dass es hier sich nicht um minimalistische Formen handelt, sondern es ist natürlich sehr dekorativ und aufwendig. Das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Es ist sehr spannend, wie das Bauhaus damals gelehrt hat. Die wollten ja dieses Gesamtkunstwerk, ist ja dieser Begriff vom Bauhaus, Gesamtkunstwerk war. Die wollten alles in ihrem Stil, vom Teppich über die Gläser, die Tassen bis zur Lampe, bis zum Theater eigentlich. Und so ist es in meiner Welt auch, nur dass da noch alles ganz klein mit Strukturen oder größer oder kleiner gefaltet ist. Somit ist meine Parallele, drum heißt ja meine Ausstellung dort Gesamtfaltkunstwerk, denn da zeige ich mein gefaltetes Universum, in dem natürlich auch alles gefaltet sein muss, bisher ist, aber es fehlen natürlich immer noch ein paar Stücke. Ich habe noch kein Besteck gefaltet und wie gesagt noch keine Gläser und so weiter. Es gibt noch genügend Sachen zu falten, aber es ist auch so ein Gesamtkunstwerkbegriff, der parallel ist.
Wir haben vorhin schon gesprochen über deinen ersten Auftrag nach dem Studium. Dann kamen ganz viele weitere Aufträge, auch von Modefirmen, aber auch von zum Beispiel Swarovski, die eine Installation haben wollten, damit ihre Steine in einer schönen Umgebung gezeigt wurden und präsentiert werden können. Und du hast auch für Germany's Next Topmodel gearbeitet. Deine Kleider sind von den Kandidatinnen da getragen worden. Wie kam es dazu?
Es ist alles eigentlich übers Internet passiert bisher. Also alle Anfragen.
Einfach eine Anfrage und du sagst, ja, mache ich.
Genau, also bei Germany's Next Topmodel war es so, dass der Michael, das ist der Stylist, der die Mädels zusammen mit Heidi einkleidet, der hat immer neue Looks austestet, der hat mich angeschrieben über das Nonplusultra-Medium im Moment Instagram und genau, hat mich gefragt, ob ich da Lust habe mitzumachen.
Mhm. Welchen Auftrag würdest du ablehnen?
Nein, Spaß. Jeden, der nicht politisch korrekt ist, der frauenverachtend ist oder, ja, also es geht sogar weiter, also nicht nur dieses politisch korrekte und grün, Umwelt, das ist ja genau auch gerade mein Problem in Anführungszeichen, da ich viele meiner Objekte, meiner Produkte auch gerne für mehr Leute zugänglich machen würde, dass man wirklich auch das ein bisschen in Serie produzieren kann, aber das ist die Frage halt, ich möchte auf gar keinen Fall in China produzieren. Ich hatte auch schon mehrere Anfragen von diversen Möbelherstellern, die man auch eventuell kennt, die gerne zum Beispiel von meine Sitze abgekauft hätten, die Lizenzen und so weiter und das produziert hätten. Aber da muss man natürlich immer schauen, wie produzieren die Firmen? Ist es okay? Bin ich damit cool? Und daran hat es bisher immer gescheitert. Es ist natürlich sehr romantisch und vielleicht werde ich auch in Schönheit sterben, dass ich sage, ich muss alles muss in meinem Studio in Berlin durch meine Finger gehen. Weiß auch nicht, ob das der beste Weg ist. Dann wird es auf jeden Fall nicht so viele Leute erreichen, aber immerhin ein paar. Mal gucken, wie ich das weitermache. Das ist gerade noch, da bin ich noch dran. Aber genau, also es muss auf jeden Fall unter guten Umständen, Konditionen produziert sein.
Du hast es schon erwähnt, dein Studio ist in Berlin. Da bist du 2016 hingezogen von London aus. Deine Homebase war nach dem Studium in London, dann halt weiterhin auch London. Ja. 2016 war das Brexit-Votum. Hatte das was damit zu tun, dass du gewechselt bist nach Berlin in die Hauptstadt?
Ja, das war der ausschlaggebende Grund. Witzigerweise, ja. Also ich hatte natürlich schon länger daran gedacht, dass ich London verlassen sollte nach 5 Jahren, nicht, weil es mir da nicht gefällt, aber einfach, um neue Städte kennenzulernen, neue Leute, neue Sachen zu sehen. Ich meine, die Welt ist schön, das Leben ist kurz. Genau, dann dachte ich noch ein bisschen an Berlin, obwohl ich nicht sicher war, weil ich bin ja als Deutsche, Berlin wäre vielleicht auch ein Rückschritt geworden. In meiner ersten Ansicht war das so, weil da gehe ich auch lieber nach New York oder nach Paris so. Dann kam der Brexit und ich habe mir schon überlegt, dass Berlin irgendwie der Brexit, wenn es einen Gewinner gibt, der Brexit-Gewinner wird, weil es einfach noch eine Stadt ist, die am Pulsieren ist, am Kommen, aber noch nicht so, also man, da kann man noch viel machen und man kann noch, also sich auch natürlich Studios leisten, weil ich brauche sehr viel Platz, die natürlich größere Räume sind. Ich habe hier ein Auto, ich kann Materialien transportieren. Also ich kann es mir hier leichter machen, als wäre ich in New York. Und damals im Brexit, ja, das war auf jeden Fall der Grund. Ich war damals mit meinen anderen Designerfreunden so geschockt. Ich war so wie ein bisschen die Live-Korrespondentin, Reporterin, die nach Hause die Ergebnisse durchgegeben hat. Und ich war sehr geschockt und sehr auch mitgenommen. Und dachte dann wirklich, okay, ich kann mein Business hier in London nicht weiterführen. Ich wollte ja auch schon alles da anmelden. Also ich war schon drauf und dran, da wirklich doch für länger halt meine Zelte aufzuschlagen. Und dann kam der Brexit und dann bin ich nach Berlin. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich habe zwar als Deutsche in Berlin fast keine Freunde. Also ich habe in Stuttgart eine Homebase gehabt oder immer noch natürlich. Aber in Berlin habe ich keinen gekannt. Und es war so erfrischend, in eine neue Stadt zu kommen, die einen auch so gut aufgenommen hat und erstmal keinen zu kennen und dann einfach so schnell Anschluss zu finden mit wirklich sehr coolen, offenen Menschen. Ja, also es fiel mir wirklich leicht und es kann ich auch jedem empfehlen, nach Berlin zu kommen.
Unser Gast heute Abend ist Jule Weibel. Die Designerin ist geboren und aufgewachsen im schwäbischen Böhmingen im Ostalbkreis, hat erst in Schwäbisch Gmünd studiert, dann in London. Mittlerweile lebt und arbeitet sie in Berlin. Und Jule, habe ich das richtig gelesen? Du hast auch noch ein Studio in Bali?
Ja.
Wie kommt man denn dazu?
So, das ist so ein bisschen der Freigeist-Gedanke. Mit allen Seiten, die das Selbstständigkeitsdasein hat, ist es natürlich so, dass du dir deinen Arbeitsplatz frei wählen kannst. Also du hast zwar jetzt keine Rentenversicherung und keine Sicherheit, aber du kannst zumindest entscheiden, wo du arbeiten möchtest und wo du einfach kreativ am besten walten kannst oder wo dein Happy Place ist, deine Wohlfühloase. Und das ist natürlich... Können wahrscheinlich viele nachvollziehen. Bali.
Aber kann man an so einem Ort, so einem traumhaften Ort, wo andere Urlaub machen wollen, arbeiten?
Ja, kann man. Ich habe zum Glück gute Vorbilder dort. Also ich habe da eine Handvoll guter Freunde, die dort wirklich auch arbeiten. Die haben da ein Architekturstudio gegründet und es läuft super. Die bauen Häuser ohne Ende und ganz viele Leute, die da machen. Die haben Cafés aufgebaut, die haben Baumhäuser. Also alle Leute, die ich da unten habe, sind kreative, junge Erschaffer, mutvoll, unerschrocken. Und das ist natürlich eine ganz gute Basis und eine ganz gute Umgebung, einfach dort mitzuarbeiten.
Doch produktiv auch.
Genau, also wenn ich dort bin.
Also man lässt sich von den Palmen dann doch nicht ablenken.
Nee, es ist, morgens ein bisschen Yoga gemacht, dann ist man ja auch in Berlin, aber das mache ich dann da noch besser mit Palmen, mit Grillen im Hintergrund. Und dann arbeite ich dann und dann, also ich lebe das sogar noch natürlich noch viel gesünder und noch viel besser als in Berlin. Da gehe ich viel früher ins Bett und stehe mit der Sonne auf und das ist man mega produktiv. Also ich bin dort gerne und dann kommt natürlich der Punkt noch dazu, dass in Bali natürlich Handarbeit ganz oben ist. Und die sind wirklich sehr, sehr gut in Sachen zu beschaffen, in ganz, ganz feinen, filigraner Arbeit. Es dauert zwar ein bisschen länger, ihnen sowas zu erklären, aber wenn, dann wird es wirklich mit Herzblut erschaffen. Und deshalb ist auch der Gedanke, dass ich natürlich mit dort, mit Hilfe von denen, dass wir da halt auch zusammen im Team arbeiten können und halt Sachen erschaffen, die dann halt international rausgeschickt werden in die weite Welt.
Es gibt auf deiner Homepage ein Foto von dir in deinem Atelier. Du sitzt da, auf dem Foto erscheinst du relativ klein, weil um dich herum Massen von Rollen gestapelt sind. Also an der Wand Rollen, noch auf dem abgehängten Zwischenboden Rollen, am Tisch lehnen Rollen. Das sind höchstwahrscheinlich all die Materialien, mit denen du arbeitest. Ich finde dieses Foto großartig, weil es auf der einen Seite so chaotisch wirkt und auf der anderen Seite geordnet.
Ja, ist alles in Regalen.
Wie viel Chaos, wie viel Ordnung brauchst du?
Ja, je älter man wird, desto mehr merke ich, dass ich wirklich Ordnung brauche. Ja, ich brauche das wirklich. Also wahrscheinlich ist meine Ordnung in anderen Augen Chaos. Aber je ordentlicher der Raum ist, desto mehr Luft habe ich zu denken. Wahrscheinlich ist der Kopf und das Zuhause oder das Studio so ein bisschen ein Spiegel. Also wie es in dem Kopf ausschaut, so sieht es auch in dem Raum aus. Und deshalb tut es mir ganz gut, wenn es ein bisschen geordnet ist und wenn alles einen Platz hat. Zumindest halt dieses kreative, die kreative Ordnung oder das kreative Chaos. Ja, das gibt es auf jeden Fall. Aber es ist Ordnung ist schon wichtig. Ich brauche das wirklich.
Bist du ein Familienmensch? Wir haben ja schon darüber gesprochen. Dein Bruder Benno kümmert sich ein bisschen um deine Finanzen. Carlo alias Kro hat auch schon Musik geliefert für deine Shows. Also ihr seid, glaube ich, sehr eng miteinander.
Ja, wir sind alle ein Jahr Unterschied vom Alter. Wobei Carlo hat, glaube ich, 2, aber sonst kamen wir wirklich alle nacheinander. Also wir sind sehr eng aufeinander. Also vom Alter, wir haben einfach die gleichen Probleme, in Anführungszeichen, oder die gleichen Sachen, die uns beschäftigen. Und deshalb waren wir schon auch in so Teenager-Jahren alle befreundet. Und klar, meine Geschwister sind die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und wir helfen uns gegenseitig und das ist super. Und so war eigentlich auch meine Vorstellung von meinem späteren Leben, dass wir sowas wie eine kleine Andy Warhol Factory haben, in der halt wirklich alle zusammen mit anpacken. Jeder hat zwar vielleicht seine eigene Baustelle, aber wir sind alle unter einem Dach und das gab es auch schon mehrmals. Also wir hatten ja auch damals diese Firma Vio, das war ja dieses Modelabel von meinem Bruder Carlo. Es war alles unter unserem Dach, also alle Freunde haben mitgearbeitet. Hier, ich mache die Fotos und die Designs, Benno war der CEO. Also kurz und gut, so diese Vorstellung, diese romantische von alle arbeiten in einem Projekt gab es schon. War auch super. Und jetzt wird es halt einfach auch weitergetrieben. Wie gesagt, wir helfen uns alle gegenseitig und das ist ja das Schönste. Hm.
Dein Gesamtfaltkunstwerk derzeit ist in Stuttgart in der Architekturgalerie am Weißenhof ausgestellt. Wir haben das schon erwähnt. Was gibt's da zu sehen?
Da gibt es einen Einblick in mein Faltuniversum. Also wir haben das in einfach drei Bereiche aufgeteilt. Nein, in vier. Und zwar einmal in Interior. Man sieht wirklich halt alle möglichen Beispiele von der Lampe bis zum Teppich, Vasen und so weiter. Beispielhaft, was ich alles habe. Natürlich nicht alles. Ich musste mich wirklich sehr reduzieren. Und denn die Galerie ist nicht so groß und ich habe so viel. Genau, und dann auf der anderen Seite sieht man von dem Raum meine ganzen Kleidungs-Fashion-Geschichten. Auch die Papierkleider sind vertreten. Also mein erstes Projekt, mit dem alles angefangen hat, wurde natürlich auch gewürdigt mit noch einem Video dazu und so weiter. Meine Abschlussarbeit also. Und dann im anderen Raum gibt es zum einen eine Installation, weil das ist ja auch ein Riesenbereich. Ich mache auch ganz viele Installationen für öffentliche Räume. In denen kann man natürlich sehr viel kreativ sein und Bewegung arbeiten und mit Reflexion. Das ist immer ganz, ganz, ganz spannend. Und dazu gibt's noch mein Studio, das ich da in einen Raum gebaut habe. Also ich habe meine ganzen Skizzen mitgebracht dort, Faltproben, Materialien und ein Video oder mehrere, die mich einfach bei der Arbeit zeigen, den Prozess des Faltens, wie es von 2D zu 3D kommt. Und genau, das alles in einer kleinen Galerie unter einem Dach.
Also ein paar Ausstellungsstücke haben wir dann heute auch gehabt hier auf dem Tisch.
Genau, ich habe einiges,
die paar Arbeitsproben,
was mitgebracht.
Was, sind das einfach eigentlich Arbeitsproben oder wird aus denen noch irgendwas werden?
Nö, teilweise, das ist so ein Abschnitt von einer Vase, also wie so ein Kuchenstück rausgeschnitten.
Das ist das Kupfer?
Genau, das Kupfer hier von Filz und Jeans ist einfach nur ein Rest von der gefalteten Jeans, beziehungsweise hier von dem Swarovski-Möbelstück, was ich damals bei Swarovski gemacht habe.
Das ist so ein, welche Farbe ist das?
Das ist ein rostrotes.
So, rostrot, ich hätte Filz. Jetzt... dunkles Orange gesagt.
Ja, das war damals, ja, das war auch mein Fauxpas, mein erster großer Fauxpas bei meinem ersten großen Interior-Auftrag mit Swarovski, die mich damals gefragt haben, ob ich dieses Möbelstück falten könnte. Wo ich dann fertig war, kam dann raus, dass ich eine E-Mail überlesen habe und dass die eine ganz andere Farbe wollten. Kein Rostrot oder kein Kupferrot, sondern ein Beige. Somit musste ich alles nochmal machen in letzter Sekunde. Da war ich ganz kurz den Tränen nahe, der Verzweiflung nahe, aber dann habe ich mit meinem Bruder gesprochen und der meinte so, Julia, es gibt kein Worst-Case-Szenario. Keiner ist gestorben. Allen geht's gut. Du musst es nur deine
Zeit... Du musst es nur nochmal machen.
Musst du nur nochmal machen und hol dir eine Hilfe, wenn du zeitlich, wenn es drängt, dann brauchst du halt noch ein paar Hände, die dir helfen.
Okay, ja, also ja, wir sehen dann hier also das...
Originalstück.
Das, was Swarovski nicht haben wollte.
Das sieht man nicht nach dem Kleber. Ja. Ich hab's mich wieder runtergerissen. Ja, aber das hat mich zum Beispiel danach dann inspiriert, meine Teppiche zu machen. Also... bisher war wirklich, es ging schon einiges schief, aber mittlerweile muss ich schmunzeln und weiß ganz genau.
Wenn was schief geht, dann wird es besser.
Dann hat das einen Grund für was anderes. Mhm. Das klingt jetzt sehr spirituell, aber es hat sich bisher immer bewiesen.
Die Schöpferin des entfalteten Universums, des Unfolded Universe, die Designerin Jule Weibel, war heute Abend mein Gast. Vielen Dank, Jule, dass du da warst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.